Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Dieses Buch handelt zum großen Teil von Hobbits und der Leser erfährt daraus viel über ihre Wesensart und ein wenig auch über ihre Geschichte. Weitere Angaben sind in dem Auszug aus dem Roten Buch der Westmark zu finden, der schon unter dem Titel Der Hobbit veröffentlicht wurde. Und damit herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Wir besprechen jetzt nicht mehr den Hobbit, sondern den Herr der Ringe. Hallo Papa und hallo Luis.
Hallo.
Hallo Mio, hallo Luis.
Darf ich direkt mal am Anfang sagen, dass ich ganz schön aufgeregt bin?
Ich bin auch. Wir starten nämlich ein neues Projekt richtig gut.
Also ich bin nicht ganz so aufgeregt wie am Anfang dieses Podcasts, aber schon ganz schön aufgeregt, weil ich weiß, dass das jetzt ganz schön lange dauern wird. Also den Herr der Ringe zu besprechen.
Also wenn wir den Prolog und dann noch die Kapitel besprechen. Es sind insgesamt ja 59 Kapitel, sind es, glaube ich. Es gibt ja 6 Bücher, 2 in jedem Band. Und in jedem dieser Bücher sind 10 Kapitel. Aber in den letzten sind nur 9. Deswegen sind es 59 Kapitel und mit dem Prolog sind es wieder 60. Also werden wir 60 Folgen zum Herr der Ringe aufnehmen.
Mindestens.
Roundabout.
Weil wir ja schon überlegt haben, dass wir möglicherweise besonders lange Kapitel auch in 2 Folgen aufspalten müssen, weil es sonst einfach vielleicht zu viel wird.
Mhm. Und Notpapa, müssen wir irgendwelche Folgen aufsplitten, denn ich möchte noch die 100 knacken.
Ah, wir haben 21 haben wir jetzt.
Ja,
plus die 60 macht 81.
Das heißt, und dann noch 90. Die Bilbo Awards Folgen.
Die wir auch zu den Herr der Ringe Büchern, Bänden auch machen.
Ja, würde ich machen.
Ja, okay, gut, dass wir das schon geklärt haben. Ich wusste das jetzt noch
perfekt.
Nicht.
Perfekt.
Würde ich machen.
Ja, machen wir mit, wenn du das machen würdest.
Aber ich würde sagen, damit sind wir auch schon so ein bisschen im Thema, also im ersten Thema, die Bilbo Awards. Also, es war verdammt cool, mit Ramon aufzunehmen, oder?
Oh ja, wirklich.
Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch eine super Folge geworden. Obwohl ich da jetzt nicht zu viel Eigenlob reinstecken würde, aber ich fand es einfach schön.
Ich habe sie gehört und ich finde sie richtig gut geschnitten. Cool, Papa?
Ja, ich habe ja nur, also am Text oder so habe ich nichts geändert. Ich habe nur so ein paar Stammler rausgenommen. Wie üblich, aber ansonsten haben wir das ja einfach so aufgenommen.
Ja.
Da ist auch nichts verrückt oder so. Also es ist ja alles dann, wenn es genau gesagt wurde. Also von daher liegt es am Schnitt am allerwenigsten, dass das eine vielleicht ganz nette Folge geworden ist. Ich habe auch den Eindruck, also mir hat sie auch super gut gefallen, aber vor allen Dingen habe ich auch gehört, dass es vielen Leuten gut gefallen hat.
Ja.
Und ja, ich bin sehr froh, dass es so gut gelungen ist. Ich habe das ja in der Folge auch schon gesagt. Hab so ein bisschen Bammel gehabt, dass und ob uns das so gelingt mit der Bilbo Award-Folge, weil wir haben es ja doch einige Male angekündigt und dann war unklar, wie gut gelingt uns denn das. Und den Eindruck habe ich, sag mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten war das doch ganz ordentlich.
Ja.
Ja. Und ich hoffe, dass es Ramon Spaß gemacht hat. Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall.
Ja,
wir hatten großen Spaß mit ihm.
Ja, genau.
Wie gesagt, ein bisschen Feedback dazu haben wir ja auch bekommen.
Ja.
Also für alle, die die Folge noch nicht gehört haben sollten, lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzuhören. Auch so als Zusammenfassung zum Hobbit, glaube ich, haben wir relativ viele Aspekte, die uns im Hobbit wichtig waren oder die im Hobbit wichtig sind, nochmal sehr ausführlich diskutieren können. Und auch in so einer Rückblende einfach verschiedene Dinge in eine Zusammenschau gebracht.
Und hört auch mal in den Podcast von denen rein. Tollkühn.
Sag der kleine Podcast, hört mal in den großen rein.
Ja.
Nee, kann man ja gut sagen, aber.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, also. Genau, damit haben wir das erste große Projekt zu Ende gebracht.
Ja.
Haben die den ersten Teil besprochen, den Hobbit? Den ersten Teil aus dem Roten Buch der Westmark, wie du es eben ja schon auch zitiert hast. Warum hast du denn eigentlich dieses Zitat ausgewählt?
Halt, weil wir das Rote Buch sind und da auch das Rote Buch vorkommt und ich echt cool finde, dass wir in dem Prolog so oft erwähnt werden, und dann habe ich das erstbeste Zitat genommen.
Dass Tolkien uns in den Prolog hineingeschrieben hat, ja. Ne? War sehr nett von ihm.
Ja, wirklich. Ein Dankeschön, Tolkien. J.R.R., thank you. aber ich muss dazu sagen, Mio und ich haben eben vorbereitet, wir waren in einem Raum, haben zusammen das Kapitel, also den Prolog gehört, und immer wenn so der Name fiel, das Rote Buch, haben wir uns angeguckt. Ja.
Ja, der Name ist gut gewählt.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Jedenfalls würde ich auch sagen.
Nach unseren eigenen Kriterien.
Genau.
Ja, also, das eine Projekt ist zu Ende.
Das nächste wird gestartet.
Aber bevor wir vielleicht ein bisschen auf den Herr der Ringe gucken und dann zu dem inhaltlichen Teil dieser Folge kommen. Wir haben ja auch also Feedback zur letzten Folge nochmal erhalten. Insgesamt mag ich mich da nochmal auch bedanken bei allen, die uns irgendwie geschrieben haben, geliked haben, irgendwie uns nochmal einen Kommentar dagelassen haben. Das war sehr, sehr schön zu lesen, war auch hilfreich, fand ich, vieles davon. Einfach nochmal zu sehen, so wo wir was wie gemacht haben, wie das ankam. Und wir haben ja auch nochmal so eine kleine Insta-Story gemacht zu der Frage, ob wir was ändern sollen, weil eben jetzt so eine kleine Zäsur da ist, wir zum nächsten Projekt gehen. Da kam aber jetzt nicht so viel Ermutigung in Richtung Veränderung, sondern eher viel macht weiter so. Ja? Also macht weiter Podcast, habt weiter Spaß am Lesen und Podcasten, hört einfach nicht auf, solche Geschichten. Zwei Aspekte wurden spezifisch genannt. Dafür vielen Dank. Einmal, dass Mama Hobbit regelmäßig dabei sein soll oder hin und wieder dazukommen soll.
Und mehr Gäste.
Und mehr und andere Gäste, genau. Ja, vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wen wir mal einladen sollen.
Versuchen wir natürlich alles umzusetzen. Also, was wir können. Auf jeden Fall möchte ich auch nochmal sagen, habe ich schon mal in den Bilbo Awards gesagt, was du jetzt meinst, so mit dem Feedback und so. Mich macht das immer richtig happy, wenn ich so diese Kommentare oder so Feedback einfach lese. Macht mich super happy. Da wollte ich mich bedanken für. Genau.
Ja, dem Dank schließen wir uns, glaube ich, an, Mio, oder?
Ja, sehr.
Und wollen wir damit auch zu den Grüßen aus dem Pod kommen?
Ja, wir grüßen nämlich Styles Mavis. Er hat uns einige Male geschrieben.
Ja, sehr ausführliche Rückmeldungen, auch Anmerkungen, seine Sichtweise, und fanden wir sehr spannend. Haben wir auch ja darauf reagiert, ne? Du hast darauf reagiert, ja. Leo, vor allen Dingen. Und ja, also da nochmal vielen Dank. Das war richtig, richtig cool. Willst du daraus was vorlesen vielleicht?
Sonst fasst doch einfach kurz zusammen, was sie uns geschrieben hat.
Also ich mag mal kurz zitieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Hallo ihr drei. Ich freue mich sehr, dass es nicht nur bei den von Jens prognostizierten 3 Folgen geblieben ist. Ihr habt eine super Chemie zusammen und man wünscht sich manchmal, euch auch ganz normal zum Beispiel am Essenstisch zuhören zu können. Ah, das weiß ich nicht, ob das immer so cool ist. Da sind wir doch sehr Familie vielleicht. Aber manchmal ist auch nett, ne?
Manchmal. Also, ja, doch. Ich sage jetzt besser, dass es gut ist.
Ja. Ich mache zurzeit eine längere Reise durch Europa und höre den Podcast meistens beim Spülen oder Wäschewaschen auf dem Campingplatz. Meine Freundin wundert sich schon, warum ich diese Aufgabe immer freiwillig übernehme. Also, ich finde es super, dass du freiwillig diese Aufgabe übernimmst und dass du dazu wahrscheinlich unter anderem unseren Podcast hörst.
Würde sich Papa auch freuen, wenn ich das mal freiwillig übernehmen würde?
Ja, und du hast jedenfalls genug Podcast-Folgen, die du dabei hören könntest.
Ja.
Ja, aber ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ja.
So, und dann kamen noch einige Anmerkungen zum letzten Kapitel. die zum Beispiel sich darin niederschlugen, dass er eben das letzte Kapitel sehr mag, so ähnlich wie ihr, wie ich. Ihr habt das ja nicht so sehr gemocht, weil er die Geschichten mag, die so ausführliche, schöne Enden haben. Gerade nach solchen Abenteuerreisen möchte ich immer wissen, wie die Hauptfigur dann in ihr altes Leben zurückfindet. Tolkien scheint das ja ähnlich zu gehen. Immerhin hat er dem Herrn der Ringe auch ein solches Ende gegeben. Es ist irgendwie schön zu lesen, wie auf Bilbos Rückreise die bekannten Orte unter neuen Vorzeichen ganz anders erscheinen. Daran erkennt man, finde ich, wie sehr sich Bilbo verändert hat, wie er erfahrener geworden und innerlich gewachsen ist und auch wie sein Mut und seine Heldentaten die Welt verändert haben. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für das und alle weiteren Anmerkungen. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil das doch sehr ausführlich war und... Ja, nochmal einen Blick auf das letzte inhaltliche Kapitel geworfen hat vor der Hobbit Award Folge. Aber es steht halt stellvertretend dafür, dass wir wirklich ganz wunderbare Rückmeldungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür und macht weiter so.
Bitte, bitte, bitte. Genau. Papa und ich und natürlich auch Mio haben uns auch nochmal so selbst so Gedanken gemacht, was wir vielleicht nochmal so ändern könnten. Eine Sache wird heute das Bewertungssystem sein. Könnt ihr uns ja auch schreiben, wie ihr das findet, wenn wir nachher dazu kommen. Und eine zweite Sache ist, die wir noch nicht umgesetzt haben, aber wo wir gerne eure Meinung wissen würden, ist die Kommunikation so mit euch oder auch so als Hörer untereinander. Wollt ihr das... habt ihr da Vorschläge oder ist es noch zu früh? Also zum Beispiel in Discord oder habt ihr da andere Vorschläge? Würde uns eure Meinung, glaube ich, sehr interessieren.
Wir machen dazu auch noch mal eine kleine Insta-Umfrage und unter dieser Folge machen wir bei Spotify vielleicht auch eine Umfrage dazu, sodass ihr da zumindest an den zwei Stellen auf jeden Fall abstimmen könnt. Und ansonsten könnt ihr uns auch über Insta oder so einfach eine Nachricht schreiben oder ihr schreibt eine E-Mail an brief@das-rote-buch.de.
Yes!
Ja, also wir sind gespannt, wie da so die Meinungen sind und auch, ob ihr sonst noch Vorschläge für Veränderungen habt oder eben auch, wie es ja so an mancher Stelle anklang, was einfach so bleiben soll.
Ja, genau. Yeah. So, genau, Grüße aus dem Pott hatten wir gerade.
Ja.
Und ich glaube, so auch vor dem Prolog hatten wir auch alles, was wir besprechen wollten. Oder habt ihr noch was?
Ja, wir können ja noch mal ganz kurz, jetzt wechseln wir eben von der einen großen Erzählung, also die ist kurz, aber doch von der Bedeutung groß, hin zur noch viel größeren Erzählung, der Herr der Ringe. Damit ändert sich... so einiges, wie ich finde. Also einerseits haben wir jetzt kein Kinderbuch mehr vorliegen. Du hast die Menge der Kapitel und die Größe des Werkes angesprochen. Wir reden über drei doch dickere Bände. Ich glaube, von denen ist jedes dicker als der Hobbit war wahrscheinlich.
Also das erste hat Mio eben nachgeguckt vor der Folge 600 Seiten.
608.
Ja, 608.
Ja, und wir werden das jetzt schon im Prolog merken, wir werden das im weiteren Verlauf der Kapitel merken. Die Erzählweise ist also Prolog ist nochmal ein bisschen eine Sonderstellung, weil da wird nicht in der Weise erzählt, aber doch die Sprache ist eine andere. Die Komplexität ist vielleicht auch eine andere, das stellt uns vielleicht auch vor Herausforderungen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr das so findet. Und... ohne jetzt ganz genau, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, aber auf die muss ich mich doch etwas genauer vorbereiten. Vielleicht nehmen wir da auch mal jemanden als Gast dazu. So ein bisschen zur Entstehungsgeschichte und zur Rezeptionsgeschichte, also wie das Buch von den Leserinnen und Lesern aufgenommen worden ist. Vom Herrn der Ringe würde ich gerne ein bisschen näher was sagen. Es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, bis Tolkien den Herrn der Ringe geschrieben hat. Also 1937 ist ja der Hobbit erschienen. Und ich glaube, 1954 erscheint dann der Herr der Ringe. Im Vorwort, das wir jetzt ja außen vor lassen, das besprechen wir nicht, berichtet Tolkien selber ja so ein bisschen, was dazu geführt hat. Also erstmal viel Arbeit als Professor, auch als Familienvater sicherlich. Die Wirren des Zweiten Weltkrieges liegen dazwischen. Er wechselt Uni, Stadt und auch den Lehrstuhl, an dem er unterrichtet und ist auch mit einigen anderen Dingen beschäftigt. Und er hat sich, glaube ich, auch echt schwer getan. Es floss jetzt nicht so sehr, nicht so einfach raus, nach dem Motto, klar, liegt das schon auf dem Tisch, wie es weitergeht.
Ja.
Aber vielleicht, das machen wir vielleicht noch mal eine ausführlichere Folge zu, nur das so an den Anfang gestellt. Das ist schon ein Wechsel, den wir jetzt auch vornehmen.
Habe ich auch jetzt schon im Prolog gemerkt. Ich glaube, Papa weiß es schon ziemlich, dass
ich ahne etwas.
Ich da so, ich nenne es mir meine kleinen Schwierigkeiten hatte, sodass dass ich da gut mitkomme. Aber ich sag noch nicht zu viel.
So, der Vorworte sind genug gewechselt. Lasst uns einsteigen, oder?
Ja.
Mio, hast du Lust?
Ja. Obwohl das der Prolog finde ich jetzt nicht so gut, aber da kommen wir bei der Bewertung zu.
Genau.
Vielleicht hört man an der einen oder anderen Stelle zwischendurch ja schon mal, wie du dazu stehst.
Ich habe mir den Prolog jetzt, oder er ist aufgeteilt in 5 Teile. Ich habe jetzt nur 4 notiert, weil ich zum letzten nichts anfangen konnte. Bin ich ganz ehrlich, da habe ich mir nichts zu notiert.
Gut.
Also der erste Teil vom Prolog ist über Hobbits.
Magst du kurz die anderen Teile vielleicht auch benennen?
Ja, dann haben wir über Pfeifenkraut, von der Ordnung im Auenland, vom Ringfund und dann noch von irgendwelchen Ausgaben.
Anmerkung zu den Aufzeichnungen vom Auenland.
Genau. Also 5
der auenländischen Teile. Geschichtsbücher, glaube ich, heißt es bei mir. Aber wir müssen jetzt nicht wieder das Übersetzungsthema.
Ja, da werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf stoßen. Aber hier lassen wir es mal aus.
Ja. Genau, über Hobbits, wie der Name schon sagt, wird sehr viel über Hobbits uns berichtet. Also auch so über Verhaltensweisen und so. Und Mio meinte ja auch am Anfang in seinem Zitat, dass viele, es wurde ja schon was im Hobbit gesagt, aber trotzdem würden es viele Leser interessant finden, am Anfang noch etwas über die Hobbits zu wissen. Deshalb das der Prolog über die Hobbits.
Ja, vielleicht gehe ich da schon mal rein mit einer ersten Anmerkung meinerseits, weil er ja so beide Leserteile irgendwie anspricht. Also sagt, einige wollen vielleicht erstmal ein bisschen mehr über Hobbits wissen und ein anderer Teil werden vielleicht das erste Buch, sprich den Hobbit, gar nicht kennen oder besitzen. Und dann kommt für sie, seien hier einige der wichtigeren Punkte aus der Hobbit-Kunde zusammengestellt und das erste Abenteuer kurz wiedergegeben. Ja, und also er spricht ja eigentlich dann vor allen Dingen die an, die dieses erste Abenteuer noch gar nicht kennen, aber auch die, so wie wir, die den Hobbit jetzt gelesen haben, erfahren ja hierin doch einiges Neues oder mehr Details über die Hobbits.
Genau, als erstes hat er, wie gesagt, also wie Mio schon eben zitiert hat, den Verweis auf den Hobbit bzw. das Rote Buch. Und Tolkien sagt dann so, dass die Hobbits ein sehr altes Volk sind und wie wir auch schon im Hobbit gelernt haben, glaube ich, früher viel verbreiteter waren. Und da hat, was ich eigentlich sehr mag, hat Tolkien den Bezug zu unserer Realität in dem Prolog sehr. Und das, also zumindest in dem über Hobbits. Und das mag ich eigentlich sehr gerne, wenn er da so ein bisschen so die Verbindung zieht. Das mag ich sehr gerne.
Was meinst du mit die Verbindung zieht? In welcher Weise besteht die?
Zum Beispiel habe ich, oder zumindest habe ich so gelesen, dass er sagt, mit den Geräten, oder Handwerksgeräten, dass Hobbits sehr gerne noch so mit den Älteren arbeiten. Und ich habe da so ein bisschen auch rausgelesen, dass er sich da auch so auf die neueren mechanischen also Geräte bezieht.
Also in Abgrenzung zu den neueren mechanischen Geräten, die genau in unserer Welt so da sind.
Genau, und natürlich dass es früher mehr Hobbits gab und dass die sich nicht mehr für uns blicken lassen, dass es für uns so wie Magie scheint. Das habe ich da so alles gefunden.
Tolkien schreibt so, oder der Erzähler berichtet so, als lebten die Hobbit in unserer Welt. Das heißt, die Welt, in der das spielt, ist unsere Welt.
Genau.
Und nicht die irgendeines fremden Planeten oder einer Fantasiewelt, sondern es ist unsere Welt.
Ja.
Ja, allerdings eben vor längerer Zeit.
Vor 300.000 Jahren vielleicht. Oder noch weiter.
Obwohl, ja, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber ich hoffe, das ist im Prolog okay, wenn ich ein bisschen vorweg greife.
Das bewerten Mio und ich gleich.
Okay. Ich habe Tolkien nimmt ja auch die Pest dazu und da dachte ich ganz kurz, könnte es nicht irgendwie auch letztens noch gewesen sein, aber das kann nicht sein, weil die Zeitabstände sind viel zu groß, weil die Pest war, habe ich mir notiert, im Jahr 37, also im mittelirdischer Zeitrechnung und die Abenteuerreise vom Hobbit ging 3000 irgendwas los.
Im Jahr 37 nach der elbischen und Dünedan-Zeitrechnung oder nach der Auenland-Zeitrechnung? Kommt ja auch noch vor.
Also es wurde mir gesagt, als ich gehört habe, im Jahr 37 nach mittelirdischer Zeit. So wurde es gesagt.
Also nach elbischer Zeitrechnung.
Okay. Also ist elbische Zeitrechnung nicht super, super lang? Also so ein Jahr, drei Jahre oder so gefühlt?
Nee, es geht schon um ein Jahr. Aber wir kommen ja in dem Prolog auch zu der auenländischen Zeitrechnung. Wisst ihr noch, wann die beginnt? Womit die beginnt?
Mit ihrer Einsiedlung ins Auenland.
Genau, mit der Besiedlung des Auenlandes beginnt die Auenland-Zeitrechnung. Und die findet im Jahr 1601 des dritten Zeitalters statt. Und das heißt, zwischen Auenland-Zeitrechnung und der Zeitrechnung, die Elben und Menschen verwenden, liegen 1600 Jahre. Das heißt, das Jahr 1 der Auenland-Zeitrechnung ist das Jahr 1601 der mittelirdischen Zeitrechnung. Und so kann man das eigentlich immer ganz gut umrechnen. Man muss sich die 1600 Jahre eben entsprechend merken.
Okay, also ich bin halt nur drüber gestolpert, auch mit wieder Bezug zur Realität. Aber da bin ich dann nicht fündig geworden, weil das kann nicht sein. Da hat die Tolkien einfach nur einen Begriff bedient. Aber es ist kein Bezug zu unserer Realität. Weil es ist ja viel zu früh, dass in Mittelerde passiert ist.
Ja, beziehungsweise es ist vielleicht ein Ereignis, was wir in unseren Geschichtsbüchern nicht verzeichnet haben.
Ja, okay.
Weil es so weit zurückliegt.
Ja, aber nicht an die Pest, an die wir jetzt heutzutage denken.
Ja.
Nicht die Mittelalterpest.
Genau.
Ja.
Ja, es liegt davor irgendwo. Aber stimmt, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Hier in diesem Prolog verwebt er eben die Geschichte der Hobbits und damit auch von Mittelerde mit unserer Welt, mit unserer Vorgeschichte, könnte man sagen.
Ja. Das fand ich spannend, wie gesagt.
Aber eigentlich beginnt er ja auch vor allen Dingen damit, die Hobbits zu charakterisieren.
Ja.
Wie charakterisiert er denn die Hobbits? Was sagt er denn über sie?
Sie sind misstrauisch gegen die großen Leute, also uns. Und sie essen selbst gerne und lachen gerne.
Genau.
Ja, sagt sogar noch mehr. Also es sind eigentlich ja ziemlich viele Aspekte, die er benennt. Aber stimmt, die kommen auf jeden Fall vor.
Ich habe mir da so ein paar aufgeschrieben. Also mögen Ruhe und Frieden. Sie leben gerne in kleinen Gemeinden. Wie schon gesagt, keine modernen Geräte. Sie sind geschickt mit Werkzeugen. Wie Mio gesagt hat, sie sind scheu. Sie haben ein feines Gehör. Und wenn nötig, sind sie sehr flink. Genau, und dann gibt es noch was zur Größe. Sie sind heute maximal 3 Fuß hoch.
Ja, und ich habe das mal nachgeschaut, recherchiert. Wie viel 3 Fuß in Meter, halt in Zentimeter sind. Und das sind 91 Zentimeter. Aber sie werden das höchstens.
Heutzutage höchstens noch.
Genau, heutzutage. Es gab ja auch den Bullenrassler, der 4 Fuß war. 4,5 Fuß oder so.
Und den kennen wir ja schon.
Mhm. Den kennen wir schon, das war der, der ein Pferd reiten konnte.
Und es gibt zwei, die überragten, die in der Geschichte genannt wurden. Ich weiß schon, wer es ist. Das ist ein richtig lustiges Detail, dass das nochmal aufgegriffen wird. Aber Tolkien hätte das nicht umsonst reingeschrieben.
Beziehungsweise hier greift er eigentlich vorweg. Mhm. Ne? Also ja. Es wird ja noch erzählt für uns, dass es zwei Hobbits gibt, die größer sind oder größer werden als der Bullenrassler. Aber bis wir dazu kommen, muss der arme Louis lange warten.
Ja. Wie lange? Das heißt irgendwie drittes Buch oder so?
Zweites
Buch, okay. Weil, wie gesagt, ich kenne den Herr der Ringe so gut wie gar nicht. Genau. Also das sind so die Eigenschaften, die ich mir jetzt so auf den ersten Blick notiert habe. Keine Schuhe noch, Haare an den Füßen, zumindest bei den Haarfüßlern. Das Haupthaar ist meist braun.
Und kraus, so wie das der Füße?
Ja.
Dann wird ja noch was zum Thema Essen. Wie viele Mahlzeiten täglich?
6.
Ja, also ja, irgendwie so viele, ja.
Ja, 6 Stück.
Unterschreibe ich.
Und ein Gutteil des Tages geht damit drauf, oder des Lebens geht damit drauf, eben Essen anzubauen und es aufzuessen.
Was du auch, glaube ich, in der ersten Folge vom Hobbit meintest, die können doch nichts anderes machen, außer vorbereiten und essen.
Ja, so stelle ich mir das auch wirklich vor, im Grunde in friedlichen Zeiten. Wird aber auch so ein bisschen schon angedeutet, dass eben Hobbits, wenn sie eben müssen, durchaus zäh und widerstandsfähig sind.
Genau, wurde ja auch gesagt, in dem einzigen Krieg im Auenland, wo Orks eingedrungen sind, greifen die dann auch mal zu den Waffen und verteidigen ihr Auenland.
Der Bullenrassler Tuk hat sie angeführt. Ich stelle mir, da wurde gesagt, der Bullenrassler Tuk verteidigte sie. Ich stelle mir so vor, wie da so 3 oder 4 Orks sind und dann so dieser kleine ein Hobbit alleine kämpft so gegen die.
Ja, also das ist nur lange her, ne? Also heutzutage, was ist heutzutage mit den Waffen? Was machen sie damit?
Sie über den Kamin hängen als Erinnerung an die guten alten Zeiten. So. Also nicht an die guten alten Zeiten, aber so
als an ihre Heldentaten.
Genau, als Andenken. So.
Als Siegeszeichen eben an diese Zeit.
Und Hobbits sind gute Bogenschützen und gute Steinwerfer, wie Bilbo es bewiesen hat bei den Spinnen.
Ja, genau. Stimmt. Und jedes Tier im Auenland weiß es auch.
Mhm. Wenn ein Hobbit sich nach einem Stein bückt, dann hauen sie schnell ab.
Genau. Was ich jetzt noch sagen wollte, wir nur ganz kurz, Bullenrassler Tuk wird ganz oft genannt. Und der erscheint ja oder wird uns immer so groß dargestellt. Aber der ist auch nur 1,20 groß. Ja. Wollte ich kurz gesagt haben.
Stimmt ja. Eigentlich, ne? Dass er dann mit 1,20 ein Pferd reiten kann, ist auch interessant.
1,20 und vielleicht auch 1,30. Also vielleicht auch 1,30, weil sind ja auch noch ein paar Zoll dazu, aber so ungefähr. Also eigentlich nicht groß.
Ja, das stimmt wohl. Sie werden als fröhliches Volk beschrieben, das immer auch zu Scherzen aufgelegt ist.
Mhm.
Gefällt dir mir, oder?
Ja. Aber die Elben im Hobbit waren auch gut.
Die Elben, ach so, mit ihren lustigen Gesängen in Bruchtal.
Ja.
Ja, die haben dir gut gefallen, das ist mir klar. Das stimmt. Und dann wird noch was zum Thema Geschenke und Feiern gesagt. Was sagt man denn, was wird denn darüber gesagt?
Sie schenken gerne Geschenke und nehmen sie auch gerne an.
Und dass gerne geschenkt wird, ist ja auch eine kleine Besonderheit, oder?
Mhm. Ja. Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber es hat irgendwie schon das Gefühl, oder würde ich sagen, wenn man zu jedem Fest, wo man eingeladen ist, sowas, und ich glaube, die Hobbits schenken jetzt nicht nur so ein Kaugummi oder so. Also wie so ein Kindergeburtstag oder so, wo man so kleine Päckchen oder so hat. Ich stell mir schon cool vor, so, also nicht cool, aber so als Gefühl, so man ist eingeladen und bekommt immer was. Ist, glaube ich, vom Gefühl her mehr, als wenn man nur einmal im Jahr was bekommt.
Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz
gute... Aber man schenkt ja auch mehr trotzdem.
Kleiner Spoiler, eine kleine Ankündigung. Im Kapitel 1 werden wir noch ein bisschen ausführlicher über Feste und Geschenke reden.
Ja, das ist wirklich cool. Das weiß sogar ich.
Ja, genau. Und da kommt das ja nochmal sehr ausführlich vor, eben diese Praxis. Da freue ich mich auch schon
drauf. Ja, ich mich auch.
Wenn ihr so die Charakterisierung der Hobbits lest, wie wirken die auf euch?
Gemütlich.
Gemütlich.
Nett. Ja. Ruhig. Ich würde es bedacht nennen. So auf alles, was sie tun. Aber trotzdem so strikt in ihrer Handlung halt. Fröhlich.
Gibt's auch Sachen, die nicht so cool sind an den Hobbits?
Nö.
Nein?
Außer Frodo.
Jetzt hast du schon einmal eingebaut.
Ja.
Jetzt musst du es einmal erklären. Komm.
Also, ich bin kein großer Freund von Frodo.
Ach nee.
Also.
Deshalb wird es die ein oder andere spitze Bemerkung deinerseits.
Ja, über Frodo geben. Ja.
Und wieso magst du ihn nicht?
Ach, dafür kommen wir noch im dritten Film vor. Danke, Peter Jackson. Vielen, vielen Dank.
Naja, liegt ja nicht nur an dem Film, Frodo.
Ja, aber der hat es am meisten ausgebaut.
Ja, deshalb werde ich dir versuchen, den Buch Frodo vielleicht etwas sympathischer näher zu bringen im Laufe.
Schaffst du nicht.
Okay, also macht euch auf was gefasst. Mio wird versuchen, immer spitze Bemerkungen gegenüber Frodo einzubauen.
Ja.
Aber vielleicht, liebe Hörerschaft, vielleicht haltet ihr mit mir dagegen. Oder ihr haltet mit Mio zusammen. Das ist auch in Ordnung.
Oder ihr seid mit mir und wisst noch nichts davon.
Oder das, genau.
Aber ich wüsste jetzt nicht, was so besonders negativ an den Hobbits sein sollte.
Ja, also ich finde auch die Hobbits total sympathisch. Aber es gibt so einen Punkt, der mich immer so ein bisschen stutzig macht.
Mhm.
Das ist der Umgang mit Fremdem und Fremden. Also für Fremde sind sie ja nicht so besonders empfänglich.
Ich habe da gelesen oder gehört, wo es um die Ordnung ging im Auenland, dass es ja sowas wie Polizisten gibt. Und es gibt auch welche, die sich darum kümmern, dass sich Fremdes oder Fremde nicht zu lange im Auenland aufhalten, in den Bezirken.
Ja, und angemessen verhalten, was ich ja noch verstehen kann. Aber also es gibt weit mehr Grenzer, so werden sie ja, glaube ich, genannt, die eben das Auenland quasi bewachen, als es Polizei gibt, die sich um innere Angelegenheiten kümmert. Was natürlich wiederum für die Ruhe und Friedlichkeit der Hobbits spricht. Aber so richtig gern gesehen sind Fremde eben nicht. Und sie sind eigentlich allem Fremden auch erstmal skeptisch gegenüber.
Steht ja. Bei dir eigentlich auch Polizisten bei deiner Ausgabe? Weil bei mir steht Polizisten. Ist das wieder Kriege oder ist das auch bei Caruso? Das ist.
Also der Ausdruck Polizei fällt auf jeden Fall. Ob Polizisten genannt wird, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird was von eben, ich glaube. Also Polizei wird auf jeden Fall genannt.
Okay.
Ja, genau.
Dann ist meine Frage beantwortet.
Obwohl es dann doch eher so Flursteher sind, die sich um Tiere kümmern oder so. So wurde es zumindest, habe ich in Erinnerung, dass so genannt worden ist, Flursteher oder so.
Genau, also deshalb so dieses, auch der Umgang mit Elben und Menschen nimmt ja immer weiter ab, so dass sie irgendwann auch irgendwie von den Elben nur voll Schrecken reden oder an sie denken, was ja eigentlich völlig unbegründet ist.
Ja, es wird ja auch genannt, dass so Bilbo und Frodo Ausnahmen sind, die befreundet mit den Elben sind. Oder die Freunde außerhalb des Auenlands haben.
Ja. Glaubt ihr, Hobbits wären in der Lage, in unserer heutigen Welt zurechtzukommen? Also nicht nur, dass sie mit unserem großen Volk nichts zu tun haben wollen, sondern eher so, wie unsere Lebensweise ist.
Aber ich glaube, sie hätten nicht sowas mit Telefon, Handy, irgendwelcher Technik, so elektronischen Geräten. Ich glaube, da würden sie so ganz veraltet sagen, nee,
Ich möchte nicht so ein Brett.
Ja, sie mögen ja nur einfache Werkzeuge, eben keine komplizierten Maschinen.
Ich glaube, sie würden sich nicht so zurechtfinden. Also ein entscheidender Punkt, der mir gerade so da eingefallen ist, ist, dass sie ja auch anbauen, ne? So viel Ackerland betreiben. Das ist heutzutage ja auch noch so, aber nicht, dass jedermann hinterm Haus im Garten und nicht, es haben ja auch nicht alle einen Garten, wo sie was anbauen können.
Ja gut, also sie bevorzugen ja auch in Mittelerde, gibt es ja zu der damaligen Zeit, gibt es ja auch verschiedene Gegenden. Es gibt eher was Städtisches, wenn ich an Minas Tirith zum Beispiel denke. Und es gibt eben die ländliche Gegend. Und es wird ja jetzt im Prolog auch gesagt, die Hobbits bevorzugen eben das Leben in ländlichen Gegenden. Also das heißt, vielleicht würden die dann eher auch heutzutage auf dem Land leben. Und da ist ja immer noch auch vielleicht Fläche vorhanden oder ihnen gehört ein Teil der Fläche. Also anbauen, das würde ja noch gehen. Und vielleicht würden sie das auch noch mit alten Maschinen machen. Aber wenn ich so an unsere Gesellschaften eigentlich denke, eben nehmen wir mal das Thema Fremdes und Fremde. Also ist ja alles wirklich interkulturell geprägt im Grunde. Ja, wir haben eine große Vielfalt in allen Teilen unserer Gesellschaft. Wenn ich an eure Schulen denke, wenn wir an alles denken, da sind ganz viele Dinge zum Beispiel einfach ja, unterschiedlichster kultureller Aspekte zum Beispiel. Dann lieben sie Dinge, die im Grunde einfach, klar und wahr sind. Also es gibt da auch ein nettes Zitat aus dem Prolog. Zitat, sie liebten Bücher über Dinge, die sie schon kannten und die klar und wahr, ohne Widersprüche dargelegt waren. Und ich finde, unsere Welt ist eigentlich ja das Gegenteil davon. Also sie ist gar nicht immer so ohne weiteres klar. Und was ist schon wahr? Ja, was ist schon Wahrheit? Und ohne Widersprüche ist ja das Wenigste so, oder vieles ist mit Widersprüchen, so könnte man es vielleicht besser sagen. Also die gesamte Gesellschaft heutzutage ist vielleicht einfach zu kompliziert geworden für Hobbits. Vielleicht haben sie sich deshalb zurückgezogen.
Das kann sein, ja.
Oder sie wurden immer sie wurden kleiner, aber dann wurden sie wieder größer mit der Zeit und sind jetzt auch Menschen.
Nee, es wird ja genannt, dass Hobbits heutzutage maximal nur noch 3 Fuß hoch werden. Es wird explizit genannt. Deine Theorie kann laut Tolkien in den 50er Jahren nicht stimmen.
Okay, dann kommt wieder meine Theorie von der ersten Folge. Wir sind Hobbits. Ja. Wir Menschen. Und Tolkien hatte falsche Angaben von den Größen.
Okay, ja. Kann sein.
Aber zumindest, was die Eigenschaften und die Charakterzüge angeht, über die wir gerade gesprochen haben, passt das ja nicht so gut, ne?
Oder? Ja, stimmt.
Ja. Aber lass mal dahingestellt sein. Also das finde ich, sind so Aspekte, bei allem, was ich sehr sympathisch an den Hobbits finde, ich finde wirklich viel sympathisch an den Hobbits, mag sehr gerne. Aber es gibt auch diesen Punkt, die sind, glaube ich, jetzt nicht so wirklich weltoffen.
Ja, sie sind wahrscheinlich so gewohnt an ihre einfach bekannte Gegend, ohne irgendwelche besonderen Umstände. Und dann, wenn auf einmal so jemand kommt, der so verdächtig rumläuft, oder man noch nie gesehen hat, dann ist man doch auch direkt aufgeregt. Dann traut sich doch niemand mehr aus den Häusern. Halt, die sind, glaube ich, so gewohnt, dass sie schon das Misstrauen aufgebaut haben. Wie viele Jahrhunderte leben sie schon da und nie ist etwas passiert? Und und vielleicht sind mal ein paar Fremde reingekommen und dann gab es Panik und deswegen haben sie diese Grenze.
Meinst du also, dass sie Gründe haben dafür, warum sie so ein bisschen ihre Vorsicht haben?
Wer weiß schon, was wir das Großvolk ihnen mal angetan haben.
Oder vielleicht nach diesem großen Kampf gegen die Orks.
Also ich merke schon so richtig, meine Bedenken teilt ihr eigentlich nicht. Ne? Ihr könnt die Hobbits gut nachvollziehen in ihrem für sich sein und zufrieden sein mit sich selbst.
Ja,
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Klar,
aber ich finde schon, dass das okay ist, dass sie da in ihrem Auenland leben und dann gucken, ja, Fremde rein, aber dann auch irgendwann wieder raus.
Ja. Okay, gut. Dann lassen wir die Hobbits sein in ihrer Denk- und Verhaltensweise und gucken weiter auf den Prolog. Was erfahren wir denn noch?
Wir haben auf jeden Fall verschiedene Arten von Hobbits, verschiedene Hobbit-Rassen.
Stämme,
ja. Einmal die Haarfüßer.
Heißen die Haarfüßer bei euch?
Füßler, ja. Füßer,
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 Haarfüßer.
Haarfüßer, ja.
Mit R am Ende? Mhm. Okay, bei Karo heißt es Haarfüße ohne R.
Okay, keine Ahnung. Dann die Starren.
Die Starren und Pfahlhäute.
Genau, und die Pfahlhäute. Und die
Falbhäute, oder?
Pfahlhäute.
Okay, ich glaube, da Karu schreibt auch Falbhäute. So, Bücher raus, Kontrolle.
Luis nimmt direkt das Buch, was eigentlich mir gehört, aber egal.
Also bei Karu heißt es auf jeden Fall Falbhäute.
Ich suche noch.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir eine Pfahlhäute hieß.
Da haben wir einen Übersetzungsunterschied. Bei Kriege heißt es Pfahlhäute.
Aber Falb ist für mich auch kein Wort. Was Falb denn für ein Wort?
Ich kenne tatsächlich das Wort Falb auch nicht, aber wahrscheinlich gibt es tatsächlich eine ursprüngliche Bedeutung dazu. Unter Fahl können wir uns auf jeden Fall was vorstellen.
Mhm. Ja, genau.
Fahl irgendwie bleich oder so.
Ja. Okay, du warst bei den Hobbit-Stämmen?
Genau. Bei den Füßen wird dazu gesagt, dass es die bekanntesten Hobbits sind. Es ist anscheinend auch Bilbo ein Haarfuß. Denn er hat keine Schuhe an. Denn er hat Haare an den Füßen. Ich bin dann noch stutzig geworden bei dem, wo gesagt wird, dass die Stämme westwärts gezogen sind. Es wird gesagt, dass die Starren westwärts gezogen sind. Sie folgen aber einem Fluss nach Süden. Ich glaube, es wird, glaub ich, genauso gesagt. Also ungefähr. Aber die Starren folgten nach Westen und folgten einem Fluss nach Süden. So ungefähr.
Ja, also kann man sich ja, also die kommen ja vom Anduin.
Ja.
Und ziehen dann erstmal nach Westen und dann in einem kleineren räumlichen Gebiet ziehen sie wiederum etwas nach Süden.
Ah, okay.
So, glaube ich, muss man sich das vorstellen.
Okay.
Ist aber schon ein guter Punkt. Also im Prolog wird ja auch ganz viel über Orte gesprochen.
Ja.
Gondor wird immer sehr weit westlich beschrieben, aber auf der Karte ist es voll weit östlich. Es wird auch gesagt Flamme des Westens. Und dann noch Norden wird immer als Symbol für Arnor genommen und Westen immer als Symbol für Gondor. Und eigentlich ist Gondor ja auf der Karte ganz weit östlich. Und warum ist es dann westlich?
Können wir ja mal ein bisschen weiter beobachten im Podcast und weiter darüber sprechen. Wäre ja auf jeden Fall auch die Empfehlung, dass wir die eigentlich müssen wir die Karte wirklich dazu nehmen, wenn wir lesen und wenn wir auch besprechen.
Mhm. Ja.
Und wenn man sich jetzt nochmal an den Hobbit erinnert, da hatten wir ja auch schon Orte und wir sind einmal auf der Karte, wenn man so will, von ziemlich weit im Westen, im Auenland, nach ziemlich weit im Osten zum Erebor gezogen, gemeinsam mit den Zwergen und Bilbo. Das heißt, wir haben eigentlich Mittelerde einmal von West nach Ost mehr oder weniger durchschritten. Ja, was an den Rändern ist, vielleicht nochmal außen vor gelassen. Und jetzt im Prolog werden ja also eine Fülle von Orten genannt, die ihr oder wir bisher gar nicht kannten, oder?
Ja.
Ja.
Wie hat das auf euch gewirkt? Ist das überfordernd? Ist das abschreckend oder macht das neugierig?
Nein, nicht neugierig, überfordernd. Zu viele Jahreszahlen, zu viele Orte.
Also die Jahreszahlen nerven mich, die Orte finde ich cool.
Also du möchtest dann wissen, wo liegt das, oder was?
Ich möchte ein bisschen, ich möchte jetzt nicht wissen, dass er im Jahre 1993 und im Jahre 444 nach den Elben und das andere war nach der Hobbit-Zeitrechnung. Das interessiert mich nicht, aber ich finde cool, wenn dann neue Orte gesagt werden, das ist echt cool.
Dich interessiert beides nicht.
Beides nicht. Und es wird auch gesagt, dass die Hobbits viele Fertigkeiten von den Dunedain haben. Und ich weiß nicht mal, was die Dunedain sind, obwohl ich bei Minecraft irgendwas mit Dunedain heiße. Aber nur, weil Papa und Mio mich so genannt haben.
Dunedains bedeutet auf Westron oder auf Elbisch, glaube ich, Westmensch.
Und wer ist damit gemeint?
Es gibt viele Dunedains, glaube ich. Und damit sind die Nachkommen von Elendil gemeint.
Also ich bin der Nachkomme von Elendil. Oh.
Der Name Elendil fällt ja auch in diesem Kapitel, in dem Prolog. Und auch da weißt du nicht, wer das ist. Nein. Ne? Das heißt, im Grunde der Prolog überfordert.
Ja.
Weil zu viele Namen oder viele Namen, viele Orte, viele Angaben, viel Geschichte. Also es werden geschichtliche Ereignisse erwähnt, die nicht weiter erklärt werden. Und der Erzähler greift gleichzeitig voraus in die Geschichte, die wir eigentlich noch erst erfahren.
Darf ich kurz sagen, wer Elendil ist?
Klar.
Elendil war, glaube ich, der letzte König von Númenor. Und erster König von Gondor?
Na, letzter König von Númenor war er meines Wissens nicht.
Aber erster König von Gondor.
Er ist derjenige, der nach Mittelerde gekommen ist.
Mhm.
Von Númenor mit einigen weiteren. Ist der Seefahrer, der Kapitän, der eben die Menschen von Númenor nach Mittelerde bringt.
Guck, und da weiß ich wieder nicht, was Númenor ist, was Gondor ist.
Númenor ist eine Insel, die von den Elben geschenkt wurde? Oder so? Oder von den Valar? Das weiß ich auch nicht. Aber sie haben da drauf gelebt und Sauron kam und hat die Menschen von Númenor angestiftet, Valinor anzugreifen, was in der Nähe lag. Nach diesem Angriff wurde Valinor der Welt entrückt. Númenor ist untergegangen. Elendil und ein paar Mitstreiter sind aber nach Mittelerde gezogen, weil sie keinen Bock drauf hatten. Und dann haben sie Gondor und Arnor gegründet.
Die Königreiche. Mhm. So, jetzt weiß der Louis eigentlich immer, also ein bisschen was hat er gehört, aber er kann es eigentlich nicht einordnen. Vielleicht müssen wir das auch wirklich ausklammern. Also was man sagen muss an der Stelle, aber ich finde, du hast ganz viel super erklärt.
Beeindruckend.
Aber wenn wir darauf näher eingehen, auf eine Weise, dass Louis oder alle, die eben diesen Teil noch gar nicht kennen, dann verschiebt sich das Projekt der Herr der Ringe um einige Zeit.
Dann schaffen wir mal 100 Folgen, auf jeden Fall.
Ja, deshalb können wir das ja vielleicht so zwischendurch mal einbauen.
Ja.
Was man vielleicht als Ermutigung sagen kann. Also es sind einige Begriffe darin, die, wenn man dahinter blickt, sehr, sehr große, weitere Geschichten eröffnen. Die aber man nicht jetzt wissen muss, um in den Herrn der Ringe einzusteigen.
Ja.
Was Tolkien hier gemacht hat, ist eben genau der Punkt vom... Der Hobbit war so eine schöne kleine Geschichte, die war geschlossen. Da hatten wir auch ab und zu mal so Begriffe wie Gondolin und die Elben sind irgendwie auch schon uralt und erstes Zeitalter und so. Und das treibt Tolkien jetzt hier auf die Spitze, könnte man sagen.
Ja, und Tolkien hat den Leser jetzt überschüttet. Halt, der hat das mit Fakten, da und da liegt Gondolin und da liegt noch Númenor, was untergegangen ist, dann kam Elendil.
Ja, aber man muss es nicht alles wissen, bevor man den Herrn der Ringe jetzt liest.
Das heißt, es ist egal, dass ich nicht weiß, was Elendil ist.
Ja, wer Elendil oder Dunedain sind.
Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig, irgendwann mal zu wissen. Aber das kommt auch alles mit dem Lesen des Herrn der Ringe. Was man jetzt auf jeden Fall aber festhalten kann, dass im Grunde der Prolog einen überfordert, wenn man das nicht schon weiß.
Ja.
Da würde mich mal interessieren, wie die Leserinnen und Leser das empfinden. Also die uns jetzt zuhören, schreibt uns doch mal, wie ihr das empfunden habt. Könnt ihr euch noch daran, also wenn ihr das schon vor ewigen Zeiten gelesen habt, könnt ihr euch noch daran erinnern? Seid ihr davon abgeschreckt worden? Macht euch das neugierig? Fandet ihr das überfordernd oder eben auch gar nicht? Wir haben hier auf jeden Fall zwei Jungs sitzen mit leicht unterschiedlichen Einstellungen dazu. Ja, jemand, Mio, der... Jetzt habe ich wieder Luis angeguckt und Mio gesagt. Also, aber trotzdem war ich mal bei Mio. Mio, der sich auf jeden Fall geografisch sehr interessiert, wo die Sachen sind und was da so passiert ist. Und Luis, der von beidem eher oder von allem eher abgeschreckt ist.
Ja.
Ja?
Aber zur Not habe ich ja auch euch, also nicht nur zur Not, ich habe euch ja, die mir das gut, hoffentlich gut erklären können.
Ja, hast ja gemerkt, also Mio hat für alles eine Erklärung parat.
Ja, genau, wo dann auch wieder andere neue Begriffe erscheinen.
Ja, und wenn wir so Dinge haben, können wir ja vielleicht auch überlegen, ob wir dazu Sonderfolgen machen oder so, die in denen wir uns diese Teile nochmal expliziter vornehmen. Gab übrigens auch, fällt mir jetzt gerade ein, einen Wunsch, dass wir vielleicht auch eben, ja, zumindest das Silmarillion in Sonderfolgen ein bisschen verarbeiten, also ausgewählte Auszüge, würde ich mal sagen. Vielleicht macht das sogar Sinn in der Hinsicht, dass wir uns einige Aspekte herausgreifen und die wir dann in besonderer Weise besprechen. Vielleicht verbinden wir das eben mit dem Wunsch, dass wir mehr und andere Gäste bekommen. Vielleicht holen wir uns einfach Experten für diese Fragen dazu.
Ja, das wäre doch schon mal ein Plan. Und was ich auch noch erfahren habe, so nochmal, ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes so zu den über Hobbits habt, aber Hobbits lieben Stammbäume. Über alles.
Genau, wenn sie, und sie mögen ja auch wir wieder vor allem ihre eigene Geschichte und eben diese Dinge, wenngleich sie sich für die große Geschichte eben nicht so sehr interessieren. Also was draußen in der Welt passiert, interessiert sie eigentlich nicht besonders.
Aber umso mehr ihre eigene.
Genau, ich habe noch einen Punkt.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, also überhaupt, wir sind ja jetzt auch schon in verschiedene Dinge reingesprungen, so ein bisschen rein chronologisch, finde ich, macht es hier auch gar keinen Sinn, den Prolog zu besprechen. Ja. Aber wir erfahren ja auch was so ein bisschen über die Bauweise von Hobbits, also wie sie leben, welche Architektur sie haben. Und da erfahren wir, dass eben keineswegs alle Hobbits in Höhlen leben, sondern welche leben in Höhlen?
Nur die Reichen und Armen.
Genau. Und wenn wir uns an den Anfang des Hobbits erinnern, was wurde da über eine Hobbithöhle gesagt?
Eine lange Diele und davon zweigen die Zimmer ab.
Ja, und vor allen Dingen, dass eine Hobbithöhle eben
warm, gemütlich ist und keine richtige Höhle ist.
Und kein Loch ist.
Ja.
Ja, aber die ärmsten Hobbits, würde ich sagen, leben schon eher also in sowas wie Löchern.
Ja. Mit wenigen oder nur einem Fenster.
Womit auch charakterisiert wäre, dass Bilbo eben zu den reicheren Hobbits gehört. Und zwar auch schon, bevor er
Loszog.
Ja, oder er hat es geerbt.
Ja, woher das Geld kommt, ist ja egal. Er hat es auf jeden Fall.
Ich glaube,
Bungo... Also durch Arbeit bestimmt nicht.
Bungo Beutlin und Belladonna Tuck haben die Hülle doch gebaut. Und Belladonna Tuck wär sehr reich.
War es nicht so, dass Bungo das mit ihrem Geld gebaut hat?
Ja.
Und Bilbo hat einfach die Höhle geerbt.
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass eben das Bilbo reich ist, sondern seine Mutter. Was denn? Seine Mutter.
Seine Mutter war reich.
Ja.
Ja, aber jetzt ist eben der Mutter ihr Sohn reich.
Aber das ist genauso wie bei Harry. Der ist auch nur so reich, weil seine Großeltern Haarwachsmittel erfunden haben.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Siehst du, ich wusste das nicht.
Ja, aber du hast auch nie so richtig Harry Potter gelesen.
Ja, nur ein Teil. Nicht in der Intensität und in der Fülle, die ihr... Ich kenne tatsächlich nicht alle Bücher.
Ja.
Und von manchen Büchern kenne ich nur jedes zweite Kapitel, weil wir immer abwechselnd vorgelesen haben.
Ja, ich hole mir aber bald das Quizbuch zu Harry Potter.
Ja, das wird sicher sehr gut und spannend für euch. So ja. Ähnlich wie das Quizbuch von Tobias, was wir hier ja auch schon vorgesprochen haben. Okay, also das erfährt man auf jeden Fall in diesem Kapitel. Gehen wir mal ein bisschen, noch mal ein paar Aspekte durch. Wir erfahren noch was im Verhältnis von Hobbits zu Wasser. Sind ziemlich wasserscheu, könnte man sagen.
Und was machen dann die Hobbits in Wasserau?
Auf jeden Fall betreten sie Wasser nicht auf Booten und bis zum Meer kommen sie eigentlich auch nicht.
Ja, ja.
Dann erfahren wir diesen zweiten Abschnitt über Pfeifenkraut.
Hobbits rauchen gerne und zwar Pfeifenkraut, kurz Kraut. Rauchen ist in der Familie eine Selbstverständlichkeit, anders als heute. In Bre ist die Rauchstadt. Wahrscheinlich ist die Herkunft des Pfeifenkrauts rauchen zum tänzelnden Ponys, was auch nochmal in diesem Buch eine Bewandtnis hat. Und Pfeifenkraut wächst in Gondor überall. Danke fürs Zuhören.
Ich habe mich gefragt, weil in den Familien ist Brauch, dass man raucht. Rauchen da auch die Kinder?
Ja.
Okay. Sehr ungesund.
Kann gut sein.
Müssten wir wahrscheinlich mal in Meriadoc Brandybocks Buch nachlesen. Er hat doch das Buch geschrieben über Pfeifenkraut, oder?
Ja, ja.
Aber das wurde doch nicht rausgebracht.
Nee.
Genau. Das hat Tolkien doch nicht übersetzt.
Oh, könnte sein. Also sehr möglich. Kräuterkunde vom Auenland heißt das Buch. Ja, genau. Also würde das nicht mal ausschließen, vielleicht jetzt nicht die Jüngsten, aber ich glaube, dass das so selbstverständlich ist, dass das jetzt nicht so eine Altersbeschränkung hat, wie man das hier kennt. Vielleicht wendet ihr euch, wenn ihr darüber mehr wollt, an die Jungs von Hör die Ringe. Die kennen sich mit Tabak, glaube ich, etwas besser aus als wir. Okay, genau. Also in dem Abschnitt würde ich sagen, wir wissen, dass sich die Hobbits dieser Erfindung rühmen. Also wenn sie auch sonst nichts erfunden haben, aber das Rauchen haben sie erfunden und finden das gut.
Das Rauchen an sich nicht. Also nee, das Rauchen an sich nicht, aber das Pfeifenkrautrauchen haben sie erfunden.
Ja.
Genau. Von der Ordnung im Auenland haben wir ja eben auch schon kurz gesagt, es gibt sowas wie eine Polizei, die sich aber vor allem im Auenland darum kümmert, Tiere einzufangen. Und dann gibt es noch diese Grenzer, die gucken, dass Fremde sich ordentlich verhalten und auch schnell wieder raus sind.
Und dann gibt es noch ein öffentliches Amt.
Ja, und das ist wirklich das einzige öffentliche Amt, sonst gibt es keine Regierung. Das Amt ist der Bürgermeister von Michel Binge.
Das ist der einzige Beamte. Und dann gibt es noch neben der Polizei einen weiteren öffentlichen Dienst, wenn man das so sagen will. Wer ist das?
Die Grenzer?
Nee, ja, die gibt es ja auch, aber...
Die Postboten.
Jawohl.
Ja, stimmt. Die heißen Kuriere, ne? Oder ja, so.
Kuriere oder so.
Also bei mir heißt es Briefboten, aber ist ja egal, ob Briefboten oder Kuriere. Jedenfalls gibt es die Post.
Genau.
Irgendwo wurde Kuriere genannt.
Und die Post hat mehr zu tun als die Polizei.
Ja, weil...
Auch wenn längst nicht alle Hobbits schreiben können.
Aber weil die Gebildeten jeden Tag, oder die schreiben können, sage ich besser so, jeden Tag an Freunde schreiben oder auch Familie, die nicht einen halben Nachmittagsmarsch entfernt wohnen.
Aber das ist ja völlig unlogisch, wenn man was schreibt und die Verwandten können nicht lesen.
Na, die werden an die geschrieben haben, die auch wiederum schreiben können. Oder jemand lässt dich vorlesen.
Mir, du hast das so, die sind so, die geben sich gar nicht mit solchen Leuten ab, die nicht schreiben können, die schreiben können. Das ist so eine Zweiklassengesellschaft.
Aber wenn ihre Familie nicht schreiben kann, aber der eine aus der Familie dann schreiben kann und der dann woanders wohnt, zum Beispiel sagen wir mal der Opa, und der schreibt dann und die können das nicht lesen.
Ich glaube, wenn einer in der Familie schreiben kann, wird das weiter vererbt.
Ja,
gelehrt, genau. Gelehrt ist richtig, aber ich meinte so, diese Lust am Schreiben so vererbt, weiter vererbt.
Dass das also in der Familie verbleibt, könnte man sagen.
Genau.
das wieder verloren geht.
Ja, genau.
Ja, gut, also das mit dem Vorlesen oder mit dem Lesen ist ja gar nicht so das große Problem. Dann gibt es bestimmt einen Hobbit in der Nähe, der im Zweifel vorliest. Das Zurückschreiben ist vielleicht eher noch das Schwierigere. Aber vielleicht auch gibt es da auch jemanden, der Schreibdienste übernimmt. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ist, wie Louis sagt. Es sind halt diejenigen, die schreiben können, schreiben sich untereinander. Und diejenigen, die nicht lesen und schreiben können, sind ausgeschlossen davon.
Außer sie haben ein Diktiergerät.
Ja, wir erfahren ja, also dadurch, wir haben ja schon gesagt, Bilbo gehört zu den reicheren Hobbits. Wir erfahren ja schon auch eher was von der Elitären, von den Oberen der Hobbit-Gesellschaft in der Geschichte der Hobbit, als auch jetzt im Herrn der Ringe. Ja, es ist wie vielleicht auch unsere Geschichtsschreibung ein Stück weiter, gar nicht so sehr die Perspektive auf die einfachen Menschen, den Alltag, sondern auf die obere Gesellschaft.
Ja.
Ja, die schreibt ja letztlich auch die Geschichte, die wir hier lesen. Wer hat denn übrigens das Buch der Westmark, Rote Buch der Westmark geschrieben? Von wem ist das?
Maria Doc Brandybock, oder?
Nein, wir sind ja mehrere Teile, die da zusammengefasst sind. Kommt ja in den Anmerkungen ganz zum Schluss des Prologes vor.
Ah, also, der Schreiber von dem König.
Also Bilbo Beutlin zum einen.
Ja.
Also mit der Geschichte des Hobbits.
Ja.
Ich glaube, Frodo schreibt noch was rein.
Ja.
Schreibt nicht auch Samwise was rein?
Ja.
So, ansonsten weiß ich nicht.
Aber diese beiden Teile, also ne, der Hobbit ist Teil... geschrieben ja. Von Bilbo, was ursprünglich sein Tagebuch war. Dann eben die Aufzeichnungen, die Frodo gemacht hat. Und dann weitere Dinge, die hinzukommen, bilden eben das Buch, das Rote Buch der Westmark. Also haben wir hier natürlich das, was wir lesen, ist aus einer Perspektive von Hobbits geschrieben.
Ja.
Die außerdem der reichen Gesellschaft angehört.
Auch der Prolog.
Auf jeden Fall hat der irgendein Schreiber... des Königs irgendwo auch mal was reingeschrieben.
Findegil, Schreiber des Königs, beendete diese Arbeit im Jahr 172 des vierten Zeitalters.
Vielleicht, der hat vielleicht Anhänge geschrieben.
Kann ja sein.
Ist nur eine Vermutung.
Und das nur noch mal so nebenbei. Das erfahren wir ja auch noch eben, wer jetzt, aus welcher Perspektive im Grunde geschrieben wurde. Und dann kommen wir zu der kurzen Zusammenfassung des Ringfundes.
Genau. Mio, du hast mir immer wieder gezeigt, was du da geschrieben hast beim Ringfund. Was hast du denn da so geschrieben?
Ich habe erstmal geschrieben, der Hobbit wird erläutert und der hauptsächlich ist bla 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 und weiß ich schon.
Ja, bla 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 kann man ja eigentlich nicht sagen, aber für dich ist es bla bla bla,
ja.
Weil du es eben schon weißt. Ne?
Ja.
Aber nochmal kurz zusammengefasst. Wie Mio schon meint, ist es die Erzählung vom Hobbit und ganz besonders die vom Ringfund. Also der Ringfund war so, dass Bilbo, also dass sie in den Orkstollen waren und Bilbo alleine unterwegs war, nachdem er die Zwerge verloren hat und dann sich auf ein Rätselspiel mit Gollum eingelassen hat. Vorher hat er noch den Ring gefunden und hatte ihn in der Tasche. Und als Bilbo dann keine Frage mehr einfiel, hat er so... zu sich selbst, so aber auch laut so gesagt, was habe ich in meiner Tasche, weil er nicht mehr ganz genau wusste, was er in seiner Tasche hat. Gollum dachte, das wäre eine echte Frage, hat dann 3 Versuche gekriegt, um das zu beantworten, war alles falsch und somit hat Bilbo das Rätselspiel gewonnen und Gollum sollte ihn zum Ausgang führen, der will aber den Ring holen, den er aber verloren hat, den Bilbo in der Tasche hat. Und Bilbo bekommt das mit. Oder, da ist mir noch aufgefallen. Im Hobbit wird uns gesagt, dass er hinfällt und so aus Versehen den Ring überschreift und Gollum an ihm vorbeiläuft und er so erst merkt, dass er unsichtbar ist. Aber jetzt wird es uns so suggeriert, dass er, weil er hört, dass Gollum darüber geredet, den Ring aufstreift.
Bei mir steht das auch nicht so, dass er irgendwie labert. Der Ring macht unsichtbar. Vielleicht ist er da lang gelaufen.
Du meinst jetzt, im Hobbit steht das nicht so?
Ja, genau. Im Hobbit steht es nicht so, aber ich habe es jetzt so hier gelesen, dass und so suggeriert wird, dass Bilbo deswegen den Ring aufzieht, weil Gollum gesagt hat, mein unsichtbarer Ring ist weg.
Ja, das hat er wirklich nicht gesagt und das ist wirklich komisch. Tolkien, du hast mal einen Fehler gemacht.
Einen Fehler würde ich noch nicht nennen, aber es ist mir erstmal so aufgefallen.
Na, ich weiß nicht, ob wir da jetzt im Prolog bekommen wir ja tatsächlich etwas Neues mitgeteilt. Das ist ja eine zweite Version davon, wie eben Bilbo den Ring gefunden hat, nämlich die Geschichte, die er selber erzählt hat und die ja nicht stimmt. Wenn ich jetzt noch mal in den Hobbit gucke, ich zitiere mal zu dieser Stelle, wo eben er den Ring auf den Finger bekommt, da heißt es, Zitat von Bilbo, was habe ich denn da, möchte ich selber wissen, sagte er sich, während er keuchend dahin stolperte. Also das würde ich mal als jetzt fort, also gehend, rennen bezeichnen. Er steckte die linke Hand in die Tasche. Der Ring fühlte sich sehr kalt an, als er ihm plötzlich auf den tastenden Zeigefinger glitt. Und jetzt heißt es in dem Prolog zu dieser Stelle, Zitat, denn während er lief, steckte er die Hand in die Tasche und unversehens glitt der Ring auf seinen Finger.
Also mein Fehler.
Also würde ich sagen, dass dieser Teil schon zusammenpasst.
Ja, ja.
Wahrscheinlich hast du dich das verwechselt mit dem Teil der Geschichte, die Bilbo ja zuerst erzählt hat. Weil es dann ja heißt eben, nun ist es sonderbar, dass dies nicht die Darstellung ist, die Bilbo seinen Gefährten zuerst erzählte. Gucken wir mal eben, wie er es hier erzählt, ob das auch vorkommt. Nee, tatsächlich kommt das so gar nicht mehr vor. Also dann ist wahrscheinlich da einfach ein Missverständnis gewesen. Also ich finde, das passt schon zusammen mit dem, was im Hobbit stand.
Auf jeden Fall. Also jetzt, so wie du es jetzt vorgelesen hast, passt auf jeden Fall zusammen. Aber ich hatte da, glaube ich, irgendwas anderes im Kopf. Keine Ahnung.
Ich musste es aber erstmal nachgucken. Ich hatte das nicht mehr so genau im Kopf. Ja, aber davon erfahren wir und eben, wie gesagt, von einer eigenen Geschichte, die Bilbo vom Ringfund erzählt. Und darauf hatten wir ja auch schon mal in der entsprechenden Folge zum Hobbit hingewiesen, dass Tolkien ja in der Erstausgabe oder zunächst ja auch eine andere Version des Ringfundes geschrieben hatte, die eben mit der Version, die Bilbo hier jetzt im Prolog erzählt, übereinstimmt oder mehr oder weniger übereinstimmt.
Ja.
Also wenn ihr das nochmal hören wollt, ich glaube Folge 5 war das damals.
Ja, Folge 5.
Das war irgendwie so.
Nachdem über den Ringfund berichtet wird, kommen noch diese Anmerkungen, über die wir schon gesprochen haben, eben auch zum Buch der Roten Buch der Westmark, warum es so heißt. Und dann endet der Prolog auch mit im Grunde dem Verweis darauf, dass wir jetzt kurz vor dem 11. Geburtstag von Bilbo stehen. Und wie viele Jahre nach dem Hobbit sind wir jetzt?
60.
Ja. Das heißt, 60 Jahre lang ist im Grunde im Auenland nichts Spannendes passiert.
Ja.
Wird, glaube ich, auch mehr oder weniger so gesagt. Und jetzt ist das nächste interessante Ereignis die Vorbereitungen, die Bilbo Beutlin für seinen 11. Geburtstag trifft. Und damit beschäftigt sich das erste Kapitel.
Was wir nächste Folge besprechen.
So.
Eins der besten Kapitel.
Bewertung. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben ein neues Bewertungssystem, aber hast du gesagt, wie das neue Bewertungssystem aussieht?
Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Und das war auch nicht meine Idee. Ich würde sagen, Mio kann es am besten erklären, denn Mio hatte die Idee von diesem Bewertungssystem.
Erst hatte ich die Idee, halt zu sagen, der Gefährte ist der Schlechteste, der ist der Beste. Aber Papa fand es nicht so gut, weil er nicht die ganze Zeit wissen wollte, ja, Frodo ist der Schlechteste, ist weniger wert als so ein Gandalf. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach so 1-9 Gefährten vergeben.
Also keine Bewertung mehr 1-10, sondern 1-9. Und es sind 1-9 Gefährten, keine Punkte, sondern Gefährten.
Okay, also wir versuchen das mal. Wie viele Gefährten gebt ihr denn diesem Prolog?
Also, ich fand den ersten, fand ich noch am besten von denen. Doch seit dem zweiten haben mich die Jahreszahlen einfach genervt. Und ich gebe 2 Gefährten.
2 von 9 Gefährten? Mhm. Ich glaube, in den ganzen Hobbit-Kapiteln hast du nicht einmal so wenig Punkte vergeben.
Ja, ja.
Luis, über oder unterbietest du?
Lass dich überraschen. Also, ich fand es sehr, sehr schwer zu hören. Ich bin im Kopf immer abgeschwiffen, wirklich. Also immer konzentrieren so immer wieder, ne? Also ich fand es extrem schwer, auch wie jemand mit den Jahreszahlen, mit den Orten. Und was es für mich, finde ich, so schwierig gemacht hat, waren diese, es waren immer so kleine Geschichten, ganz kurz verpackt, da eine kleine Anekdote zu, dann dazu und dann, die Hobbits wieder so. Kurz erklärt, ja, das ist so, weil sie zogen da weg, weil das und das passiert ist. Und das, finde ich, hat es extrem schwierig gemacht zu hören für mich. Der beste Teil war über Pfeifenkraut, weil das der kürzeste war. Und ich würde, glaube ich, auch weil wir jetzt so nochmal so schön drüber gesprochen haben und weil es mir doch in der im Gespräch fand ich, konnte ich schon ein bisschen was dazu sagen, obwohl ich in der Vorbereitung nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie was mitbekommen habe, würde ich 3 von 9 Gefährten geben.
Oh, das sind 2 mehr, als ich erwartet hatte nach der ersten Reaktion, ja, nach dem Hören.
Ja. 3 von 9?
Ja.
Okay.
Ich kam heute Mittag zu Papa, war auch beim Vorbereiten und ich kam so, ich gebe 0 von 9.
Genau. 3 mehr, als du erwartet hast.
Und da wir uns ja darauf geeinigt haben, dass wir 1 von 9 machen, habe ich gedacht, dass du dann jetzt den einen Gefährten gibst. Ich finde, eigentlich kann man den Prolog gar nicht wirklich bewerten, weil er so ein bisschen außerhalb dieser Kapitellogik steht und deshalb auch nicht im Kontext mit den anderen Kapiteln eben zu sehen ist. Also ich kann jetzt schlecht hingehen und sagen, da kommen ja noch bessere Kapitel, weil das definitiv so ist. Also es kommen Teile des Buches, die mir noch viel besser gefallen, aber es ist halt der einzige Prolog. Diese Art kommt halt nicht mehr. Und ich finde die Informationen, die uns gegeben werden, schon gut. Ich mag das eigentlich schon sehr, dass wir ein bisschen was über dieses Volk erfahren. Ich finde auch sehr schlau, wie Tolkien es schafft, im Grunde die Verbindung zum Hobbit herzustellen. Und wie ich das vorhin mal meinte mit den Orten und der Karte von Mittelerde, so wie wir sie aus dem Hobbit kennen, hier beginnt er jetzt, die gesamte Welt in allen Aspekten zu verdichten. Also er, zwischen den Orten, die wir schon kennen, tauchen neue Orte auf, neue Wege, neue Flüsse, die wir bisher aus dem Hobbit nicht kannten, die vielleicht auf einer Karte verzeichnet waren, aber die keine Rolle gespielt haben. Die Geschichte bekommt ein Davor und ein Danach. Dem einzigen echten Hobbit, den wir aus dem Hobbit kennen, Bilbo, werden jetzt viele weitere Familien und zumindest mal Namen an die Seite gestellt. Das Ganze wird viel, viel dichter. Und weil ich jetzt natürlich auch, das ist das Gemeine, ich kenne natürlich auch das, was noch so kommt. Und das macht es für mich eigentlich gut und gerne schön lesbar. Also ich freue mich eigentlich über diesen Prolog, weil es auch eine Atmosphäre schafft. So, man hat eigentlich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wenn wir über das Auenland reden, wir eigentlich über eine richtige Idylle reden. Also es ist ein perfekter, friedlicher Ort. Und ganz zum Schluss oder relativ zum Schluss dieses Prologs kommt ja so dieses, die Grenzer werden verstärkt und irgendwas passiert so außerhalb. Ohne dass das schon bedrohlich wirkt, aber dass Veränderung da ist, das kündigt sich ein bisschen an. Und deshalb will ich jetzt meine Bewertung eben nicht im Kontext mit den Kapiteln sehen, die später kommen, aber ich würde dem schon 7 von 9 Gefährten geben, weil einfach so viel Informationen gegeben werden. Und damit sind wir doch sehr weit auseinander. Mhm.
Ja, Papa, du meinst eben, dass du das nicht so sehen kannst, dass noch bessere Kapitel kommen. Deshalb habe ich das so gesehen, dass du deshalb eine etwas höhere gibst. Du kannst aber auch so sehen, dass das kein Schlechtere mehr kommt. Deshalb kannst du auch das Schlechtere geben.
Ja, also schlechter habt ihr gegeben. Ich bleibe bei meinen 7 von 9 Gefährten.
Okay. Okay, da sind wir sehr weit auseinander. Ja.
Es war ein bisschen schwierig zu besprechen, würde ich mal sagen, oder?
Ja.
Weil es auch von diesem Klassischen, was wir bisher ganz gut konnten und kannten, wir gehen das
durch das Kapitel.
Das bietet sich hier nicht so richtig an und deshalb springt man auch so ein bisschen, überlegt man mal, okay, was ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt? Und auch nicht jedes von dem, was mir wichtig gewesen wäre, ist euch so wichtig. Aber das macht es ja dann auch eben spannend und so interessant. Und nächste Woche tauchen wir dann so richtig ein in die Geschichte.
Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören. In der ersten Folge vom Herr der Ringe, was jetzt auch ein langes Projekt sein wird. Wie am Anfang schon gesagt, schreibt uns gerne, was ihr vom neuen Bewertungssystem haltet, was ihr, ob ihr noch was geändert haben wollt im Hobbit, und schreibt uns gerne auch nochmal das mit Discord, ob ihr das haben wollt, ob das zu früh ist oder nicht, ob ihr andere Möglichkeiten seht. Und genau, wir bedanken uns fürs Zuhören und wir sagen bis
Gandalf.